Ich will euch aber, bevor wir einsteigen, ihr könnt ja schon mal die Apostelgeschichte Kapitel 5 aufschlagen. Ich will euch noch eine kleine Anekdote erzählen, damit ihr mal seht, wie Gott wirkt und welchen Einfluss man hat durch Jesus Christus, ohne das zu wissen. Vor drei Jahren, kam um die Weihnachtszeit eine Familie in die Gemeinde mit drei Kindern. Und wenn in so eine kleine Gemeinde, wir sind 50 Leute, am Sonntag, wenn dann da so eine Familie mit drei Kindern reinkommt, ganz neu, da ist man immer ganz froh. Wir haben lange, lange Zeit für einen Musiker gebetet, weil wir immer von der CD gesungen haben. Also diese Familie kommt rein und sagt, ja, wir würden uns mal gern hier die Gemeinde angucken. Also ich mache das mal. Und dann kam es auch ein paar Mal. Der Mann bekam mal vor langen Jahren eine CD geschenkt. Lobpreis-CD von irgendjemand. Und die wohnen so in der Nähe von Lippstadt. Und diese Lobpreis-CD hat ihm so gut gefallen, dass er gedacht hat, da müsste man doch noch mehr bestellen können. Da hat er drauf geguckt, Calvary Chapel Grünstadt. Also ich wusste nicht, wo Grünstadt liegt. Ich kenne mich eigentlich ganz gut in Deutschland aus, weil ich viel beruflich unterwegs bin. Aber wo Grünstadt liegt, wusste ich, bis ich Markus kennengelernt habe und wir seine CDs gesungen haben im Gottesdienst, weil wir ja keinen Lobpreisleiter hatten und noch nicht haben, wusste ich gar nicht, wo Grünstadt liegt. Also er bekam diese CD geschenkt, die Musik hat ihm sehr gefallen. Und dann hat er eben auf die Webseite geguckt, ach, dann kann man noch mehr bestellen, gut. Und da sind ja auch Predigten von diesem Pastor Weber drauf. Oh, da hat er sich die angehört und sagt zu seiner Frau, das musst du dir auch mal anhören. Das ist ja was ganz anderes, wie wir das in unserer Kirche, sind auch in einer Freikirche gewesen, das ist ja was ganz anderes. Der predigt ja gar nicht so, ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Prosperity Gospel, Wohlstandsevangelium, der redet ja von Sünde, von Vergebung, von Schuld, die man bei Jesus abladen muss, von der Ewigkeit, von Prophetie. Und dann haben die sich ganz viele Predigten angehört und irgendwann kamen die zu dem Schluss, wir sind in einer Gemeinde, hier wird Irrlehre gelehrt, wir müssen hier weg. Und Gott hat sie aus dieser Gemeinde rausgerufen und sie haben gedacht, wir müssen in eine Calvary Chapel mal gehen. Einfach geguckt, die nächste, ach, hier in Lippstadt sind sie hin. Und dann haben sie sich ein paar Predigten angehört und haben gesagt, ja, du predigst ja dasselbe wie der Günter Weber. Also inhaltlich natürlich ganz anderer Stil, aber inhaltlich ist ja nichts anderes. Das gefällt uns, können wir hier bleiben. Ja, habe ich, natürlich, ne? Heute ist er Ältester in der Gemeinde und sie spielen beide Lobpreis. Und sie lieben deine Musik, Markus. Du weißt, von wem ich rede, ja? Das ist wirklich gut. So, dank dem Herrn über den Einfluss, wo Jesus durch solche Dinge wirkt, wo Gott Dinge bewegt, das ist einfach schön zu sehen. Seitdem wissen wir, wo Grünstadt ist. Ja. Schlagt mal die Apostelgeschichte auf, Kapitel 5. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei. Wenn nicht, habe ich gesehen, da hinten gibt es Bibeln, die man sich wohl ausleihen kann. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr mitlest, dass ihr in Gottes Wort reinschaut. Überrascht doch den Günther mal, wenn der nächsten Sonntag hier ist, dass ihr alle mit der Bibel in der Hand kommt. Könnt ihr ruhig sagen, der Rolf hat das erzählt. Lasst mich aber noch vielleicht am Anfang beten. Also ich hoffe, dass das mit dem Husten klappt. Ja, Herr Jesus Christus, danke für diesen Morgen, danke für die Gemeinde, danke für dein Wort. Ja, danke, dass du hier bist und dass du uns durch deinen Heiligen Geist leiten möchtest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du mir die rechten Worte gibst, dass du unsere Herzen bereit machst, wirklich auf dich zu hören, auf dein Wort, Herr. Und dass du uns durch dein Wort veränderst, Herr Jesus. Amen. Ich möchte mit euch durch die Verse 17 bis 26 gehen. Apostelgeschichte 5, 17 bis 26. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis, und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehend. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Sie, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Ich möchte am Anfang so auf ein paar Begriffe eingehen oder wichtige Dinge. Einmal hier, Lukas nennt die Sadduzäer eine Sekte, das ist höchst interessant. Und die waren auch noch mit Eifersucht erfüllt. Und dann vor allen Dingen diesen Teil, wo es heißt, geht hinaus und lehrt ihnen das Leben. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger und interessanter Teil. Wenn wir in die Apostelgeschichte in Kapitel 4 schauen, in Vers 6, dann sehen wir, dass da geht es um die hohen Priester. Es gab zu der Zeit zwei, und entweder hat hier Kaiphas, was sehr wahrscheinlich war, das Wort ergriffen, weil er der Inoffizielle war, und Hannas, dass diese beiden als hohen Priester auftraten und so als Fürsprecher von diesen Schriftgelehrten, von diesen Sadduzäern agierten. Ja, Lukas nennt die Leute um die hohen Priester die Sekte der Sadduzäer. Und dieses Wort macht deutlich, dass diese Sadduzäer sowohl in Verbindung zu der christlichen Gemeinde, aber auch wohl im Verhältnis zu dem restlichen Volk Israel schon eine Sekte waren. Also schon etwas Besonderes war. Es war eine theologische Schule und eine besondere Anschauung, die sie vertraten, die sie absonderte. Dieses Wort im Griechischen heißt das Häresis. Da steckt der Begriff Häresie drin, den wir manchmal so hören, Abspaltung. Und das zeigt eigentlich schon, dass die Sadduzäer so eine Widersacherposition hatten zu den restlichen, besonders zu den Pharisäern, die weitaus größere Gruppe waren, und zu den restlichen Schriftgelehrten. Also es war eine Distanz da. Und diese aufgebrachte Gruppe stellte eine Gefahr dar für die Gemeinde, für die Christen. Und es heißt ja da wörtlich, dass sie von Eifersucht erfüllt waren. Und dass sie aufgrund dieser Eifersucht die Apostel ins Gefängnis setzen, in öffentliches Gewahrsam. Das griechische Wort für diesen Eifer ist Zelos. Zelos hat eine positive und eine negative Bedeutung. Das ist wichtig, dass wir da mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil auch Gott manchmal, bei manchen Übersetzungen heißt es, ein eifersüchtiger Gott ist oder ein eifernder Gott, was mir persönlich viel besser gefällt. Und deshalb wollen wir uns das auch nochmal anschauen, also eine positive und negative Bedeutung. Paulus verwendet dieses Wort Zelos auch. Bei ihm wechselt es manchmal so ein bisschen. Und zwar sagt er, mit großem Eifer habe ich die Christen verfolgt. Da war dieser Eifer negativ und nachher verwendet er das im Positiven, dass er ein Eiferer für die Gemeinde ist. Und er schaut natürlich zurück und dass das schlimm war, was er da getan hatte. Also diese Rückschau dann negativ in Philipper 3, wer es nachlesen will. Gott eifert auch um Menschen, das habe ich schon angesprochen, aber bei Gott ist es ein positiver Eifer. Warum ist es ein positiver Eifer? Weil Gott möchte, dass er uns errettet vor der Verdammnis, vor der ewigen Verdammnis. Es ist wichtig zu schauen, dass der Eifer ein Ziel hat. Gottes Eifer hat ein Ziel. Worum eifert Gott? Ganz einfach, er eifert um unsere Herzen. Er möchte unsere Herzen erreichen mit seinem Eifer. Das ist was Positives. Er möchte unsere Herzen erreichen mit seiner Liebe, weil er uns liebt. Und Paulus verwendet das in 2. Korinther 11, wer es mal nachlesen will, wer mitlesen will, 2. Korinther 11, 2. Da heißt es in 2. Korinther 11, 2, denn ich eifere um euch, sagt jetzt der Paulus, mit Gottes Eifer. Das ist was Positives. Also man kann auch einen positiven Eifer entwickeln und deshalb gefällt mir das Wort Eifersucht nicht so, weil eine Sucht was Negatives ist und Gott eifert um unsere Herzen. In Galater 4, Vers 18 wird es auch deutlich, dass es da einen Unterschied gibt. Da heißt es, das Eifern ist aber gut, das Eifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Also wenn ich mich ereifere aus Liebe für jemanden, um ihn mit der Liebe zu erreichen oder mit dem Evangelium zu erreichen, dann ist es was Gutes. Und damit wird deutlich, dass wir uns auch ereifern dürfen. Wofür dürfen wir uns als Christen ereifern? Ja, für die Sache Christi, für die Gemeinde. Mit großem Eifer dürfen wir uns für die Gemeinde einsetzen, für die Braut Christi, für jeden einzelnen Menschen in der Gemeinde. Wir dürfen uns dafür einsetzen, diesen Menschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde das Evangelium zu bringen. Ihr habt gerade gesprochen über die Flüchtlingslage hier. Mit demselben Thema haben wir auch zu tun. Wir haben 9 oder 10 Flüchtlingsheime und es ist ganz schwierig, die Arbeit zu koordinieren. Für uns gerade als kleine Gemeinde, aber wir hängen uns an andere Sachen dran. Weihnachten im Schulkarton, freut mich, dass ihr das auch habt. Das ist immer was, wo wir schon drauf warten. Also ich freue mich auf die Woche. Wir haben eine Woche zum Packen. Ich möchte eure Packaktion unterstützen hier. Ja, also wir hatten letztes Jahr, ich weiß nicht, 1300 Schuhkartons oder sowas, so Europaletten voll gestapelt. Und das wurde mit dem LKW abgeholt. Da kann man sich für so eine Sache auch mal eine Woche richtig ereifern, um Kindern eine Freude zu machen, um ihnen auch so ein kleines Evangelium zu bringen. Also wir dürfen uns ereifern, und zwar die Bibel sagt, wir dürfen uns ereifern für, ein schönes Wort, in Philipper steht das, um die Tugenden, die christlichen Tugenden, ist ein altes Wort, ne? Kennt vielleicht der eine oder andere nicht, dass man könnte einfach sagen, für die guten Dinge, die Gott für uns hat. Wir dürfen uns auch für die Gaben des Heiligen Geistes ereifern, das ist auch sehr schön. Also nicht so bitte wie die Sadduzäer, die haben geeifert, um die ins Gefängnis zu setzen. Aber wir dürfen uns bei Gott ereifern, sagen, Herr, begab mich, gib mir die Gabe, die du willst. Ja? Nicht jeder muss ein kleiner Markus Kolier sein. Ja? Vielleicht gibt Gott dir eine ganz andere Gabe. Vielleicht gibt er dir die Gabe, jeden Sonntag hier, weiß ich was, die Stühle gerade zu rücken und sauber zu machen, im Kindergottesdienst zu helfen oder ähnliches. Was immer es auch ist, ja, den Büchertisch top in Ordnung zu halten, die Technik zu bedienen. Es gibt so viele Dinge für Jesus, wo wir uns ereifern dürfen, für Mission, was auch immer. Dieses positive Ereifern, unterscheidet sich absolut von dem Eifer oder dieser Eifersucht, die das Positive zerstört. Das ist etwas, was aufbaut. Die Eifersucht, die mit Neid verbunden ist, das ist was ganz anderes. Diese Eifersucht kam in den Sadduzäern und den hohen Priestern hoch. Sie war ausgerichtet, dieses positive Wirken. Und wenn wir das Kapitel vorher lesen oder die zwei Kapitel vorher in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, welch positives Wirken durch die Apostel geschah, weil Jesus in ihnen wirkte. Diese Eifersucht der Sadduzäer war also ausgerichtet, dieses positive Wirken der Apostel und der Gemeinde zu zerstören. Nun müssen wir wissen, warum. Lukas sagt ja hier Sekte. Wie kommt er da drauf? Das wird relativ einfach deutlich, denn die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Da wird jedem klar, das muss schon mal was ganz Gegenteiliges zu den Christen gewesen sein. Die hatten das erlebt. Das war die Auferstehung ist, sagt Paulus, das Wichtigste unseres Glaubens. Ohne Auferstehung wären wir hier eine Horde von Dummköpfen und ich der Oberdummkopf. Dann war die Auferstehung für die Juden sehr präsent. Die Sadduzäer glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod, was sie auch schon wieder unterscheidet, sehr deutlich. Und die Sadduzäer glaubten auch nicht an Engel. Da gab es noch mehr Dinge, aber diese drei Dinge sind ziemlich wichtig. Und da wird deutlich, warum Lukas sie als Sekte bezeichnet, weil das ist ja wirklich ein hartes Urteil, was da gesprochen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es hier im Ort so auch den einen oder anderen gibt, die Calvary Chapel als Sekte bezeichnen. Es ist übrigens eine tolle Sache, wenn ihr mal sowas hört, so ein Argument, dann geht doch mal hinein und fragt mal, du, was ist denn eigentlich eine Sekte? Du sagst doch gerade, wir sind eine Sekte. Kannst du das mal erklären? Vielleicht kannst du mich ja aufklären, dass ich da in der falschen Gemeinde bin. Ne? Und dann sagst du, ja, Auferstehung christlich, Haken hinter. Engel gibt es in der Bibel, Haken hinter. Ja, ein Leben nach dem Tod, Haken hinter. Glauben wir doch alles, wieso sind wir eine Sekte? Und schon ist das Argument platt. Und dann kommst du vielleicht ins Gespräch. Also hier, Lukas macht es deutlich, sie sind eine Sekte. Heresis, Heresie, das Wort wird abgeleitet davon, Abspaltung. Anders, komplett anders glauben. Ich mache jetzt mal ganz klein ein bisschen Werbung. Ihr dürft auch mal auf die Webseite von der Calvary Chapel Lippstadt gehen. Da gibt es einen Lehrtext, was ist eine Sekte? Und das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant, wen das interessiert. Die Sadduzäer, von denen hier die Rede ist, die ja die Apostel ins Gefängnis setzten, die hegten auf der anderen Seite ein gutes Verhältnis zur römischen Besatzungsmacht. Und das ist was ganz Gefährliches. Ich will euch das auch aufzeigen. Sie hatten sich sehr mit der politischen Seite der jüdischen Gesellschaft arrangiert und mit dem herrschenden System. Ihr wisst ja, die Römer waren ja damals die dominierende Macht und Israel war eigentlich nur so ein kleiner Teil vom Römischen Reich letztendlich. Die Römer hatten ja auch Jesus gekreuzigt. Die Juden durften noch nicht mal einen ans Kreuz schlagen. Das mussten die Römer machen. Das war denen ja verboten. Also die Juden hatten hier ein Problem und viele Juden waren damit nicht einverstanden, ganz und gar nicht, dass die Römer das Land besetzt hatten. Aber die Sadduzäer, die haben so ein Gentleman Agreement gemacht, ja, so eine gute politische Linie gefahren. Und das ist gefährlich. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, dass die christliche Kirche immer darunter gelitten hat, wenn sie sich auf die politische Seite geschlagen hat. Wir finden im Neuen Testament meines Wissens nach nicht, dass ein Christ, der hier beschrieben ist, Paulus, Petrus, weiß ich wer, dass der politisch engagiert gewesen ist. Es ist ein ganz interessanter Nebenbetrachtung vielleicht. Aber für die christliche Kirche war es immer schwierig, hat nur Probleme gebracht über alle Jahrhunderte hinweg, wenn sie Verbindungen mit der herrschenden politischen Macht eingegangen war. Ich will jetzt nicht ins finstere Mittelalter zurückgehen oder noch weiter, wo ja teilweise Kaisertum und Papsttum eins waren. Aber wenn wir zum Beispiel in die jüngere Vergangenheit der Sowjetunion schauen, wenn wir in die ehemaligen Länder der damaligen Sowjetunion schauen oder wenn wir ganz stark nach Südamerika schauen, dann sehen wir das. Auch in Deutschland hatten viele Christen in den 30er Jahren die Nähe zur weltlichen Macht gesucht. Insbesondere dann in der Nazi-Diktatur. Viele, die wirklich an Jesus Christus geglaubt haben, viele Gläubige sind ins Gefängnis gewandert und haben ihr Leben sogar verloren. Und ein Großteil der Kirche hat sich angepasst. Wann immer sich die Kirche mit dem Staat arrangierte, ganz gleich, ob in westlichen oder östlichen Ländern, ging sie eine unheilvolle Allianz ein. Für Christen gibt es kein politisches Parteiprogramm. Man kann eine politische Meinung haben, aber das Programm für Christen, für die christliche Gemeinde, ist die Bibel. Das ist die Lehre, der wir folgen sollen. Gottes Wort, die Bibel, spricht von Jesus, der Auferstehung, der Errettung, von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, auf Golgatha. Und wenn wir als Gemeinde, und das ist die Erfahrung, die wir aus der Kirchengeschichte ziehen sollten, wenn wir uns wie die Sadduzäer dem politischen System nähern, dann machen wir Abstriche am Evangelium zum Beispiel. Und ich sage das ganz offen und frei heraus, das sehen wir heute an der heutigen Kirche hier in Deutschland, ganz gleich, welche wir da uns anschauen. An vielen Teilen wird das Evangelium relativiert, außer Kraft gesetzt und dann nimmt die Kirche einen unheilvollen Lauf. Ich denke da an die Liberalisierung der Theologie in der evangelischen Kirche, in der Landeskirche. Und jedes Jahr verlassen Tausende von Menschen diese Kirche. Und das Schlimme ist, nicht, dass sie die Kirche verlassen, sondern dass sie nirgendwo anders hingehen und ohne geistliche Nahrung leben. Eine Kirche, die, und das war bei den Sadduzäern so, eine Kirche, die der politischen Korrektheit nachjagt und dabei die Auferstehung Jesu, das Wirken des Heiligen Geistes, Prophetie und Wunderwirkungen Gottes leugnet, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Kirchen leer sind und Menschen dieser Kirche den Rücken kehren und letztendlich, wenn Gott seinen Segen sehr sparsam ausschüttet. Ich sage das deshalb ein bisschen ausführlich, weil das hier für die Sadduzäer eine wichtige Rolle war. Da haben sie sich unterschieden, Annäherung an das politische System. Und es kann uns nur eine Warnung sein, niemals Gottes Wort aus den Augen zu verlieren, niemals Jesus aus den Augen zu verlieren, sondern Jesus zu bezeugen, seine Auferstehung, auch wenn das, wie hier in dem Fall, eine schwierige Bedingung war. Nur wer sich an Gottes Wort hält und wirklich nah an Jesus ist, kann auch wirklich ein wahrer Jünger Jesus sein. Die Eifersucht der Sadduzäer über das Wirken Gottes war die Folge ihres Unglaubens. Nochmal, ist ganz wichtig, die Eifersucht der Sadduzäer, die in ihnen hochkam, war ja eine Eifersucht über das Wirken Gottes. Wenn wir die Kapitel da anschauen, die davor sind, dann sehen wir das. Und diese Eifersucht war die Folge ihres Unglaubens. Was sehen wir, wenn wir die Kapitel vorher betrachten? Wir sehen, wie die christliche Gemeinde gewachsen ist. Denkt an das Beispiel Hananias und Sapphira, denkt aber mal an die Verse davor. Wir sehen, wie Menschen ihr Geld in die Gemeinde gebracht haben, wie sie Äcker verkauft hatten, wie sie die Gemeinde unterstützt hatten mit Gaben, mit Taten, wie sie mit anderen das Leben teilten. Wir lesen, dass es Wunderheilung, Wunderwirkung gab. Viele kamen von weit her, um zur Gemeinde zu kommen. Und die Sadduzäer sahen auch, dass die Menschen eben den Aposteln der Gemeinde begeistert zuliefen. Und was sie verkündigten und wie sie verkündigten, das entsprach keinesfalls der Political Correctness, wie man heute so schön sagt. Das war was ganz anderes. Schaut euch den Vers 12 an, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Da lese ich mal ein bisschen, da heißt es, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder. Das muss die Sadduzäer aufgeregt haben. Das muss sie richtig aufgeregt haben. Da kam Neid und Eifersucht hoch. Viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Das war also von den Schriftgelehrten auch. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet hat für die Schriftgelehrten, wahrscheinlich natürlich auch für die Pharisäer, aber überhaupt für die Schriftgelehrten, für die politische Elite des Volkes, wenn plötzlich eine andere Gruppe auftritt, wo eine solche Begeisterung da ist, wenn Menschen kommen und dahin strömen und vielleicht ihre Versammlungen leer bleiben. Man könnte jetzt so ein Bild malen, könnte das in die heutige Zeit sich denken, vielleicht wird da einiges klar. Jedenfalls dieser Erfolg machte die Priester und Sadduzäer eifersüchtig und mit großem Eifer, heißt es, mit großem Zelos setzten sie die Apostel im Gefängnis fest. Das war also ein negativer Eifer, einer, der diese Gemeindebewegung zerstören wollte. Das war ein Eifer, der die Menschen von Jesus wegbringen sollte. Und dann recht flott eigentlich durcherzählt, als die Apostel im Gefängnis saßen, kam ein Engel des Herrn, eröffnete auf wunderbare Weise die Tür des Gefängnisses und führte die Apostel in die Freiheit. Jetzt wäre das mal so schöne Geschichte eigentlich zu Ende. Jesus siegt, Gott ist stärker, die Apostel sind frei, die Türen sind offen. Eigentlich Ende, ne? Aber es hat einen kleinen positiven Nachsatz dabei. Denn der Weg in die Freiheit war mit einem Auftrag verbunden. Also die Türen gingen nicht auf und tschüss, sondern das war mit einem Auftrag verbunden. Vers 20. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Und schwupps, 21, als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Frühmorgens. Auftrag erkannt, Gefahr gebannt, sagt der Handwerker. Stimmt's? Genau. Sie sollten also die Worte dieses Lebens reden. Johannes schreibt im Johannesevangelium im Kapitel 6, Vers 68, da heißt es, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es ist die Frage, wenn sie reden sollten, Worte dieses Lebens, was ist denn damit gemeint? Diese Worte des ewigen Lebens zu verkündigen, heißt nichts anderes als Jesus zu verkündigen. Jesus, der das Leben ist, der das ewige Leben ist. Er ist das Leben, er hat das Leben in sich. Er gibt das Leben, er hat den Tod überwunden und Jesus lebt. Jesus schenkt Leben denen, die glauben und ihm nachfolgen. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt den Vers 20 folgendermaßen. Da heißt es: Geht in den Tempel, befahl er ihnen, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Ich finde das eine sehr schöne Übersetzung oder Übertragung, weil das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, was zum Leben führt. Und das sollten sie verkündigen. Also die Freiheit, die sie bekamen, war mit einem Auftrag verbunden. Es ist Jesus, der uns zu seinem oder zu einem ewigen Leben führt. Und dieses ewige Leben ist ein ganz neues Leben, ein neues Leben in einer neuen Dimension, ein Leben mit einer neuen, ganz anderen, bisher unbekannten Qualität für uns. Das ist nicht ein Leben mit Husten und Rückenschmerzen, mit Krankheit und Tränen, mit Leid und Ängsten. Es ist ein Leben in einer anderen, unvorstellbaren, besseren Qualität, so will ich es mal beschreiben. Und dahin führt uns Jesus, der das Leben ist und der Leben spendet. Und es gibt keinen anderen Weg dorthin. Eigentlich hätte ich ein Bild mitgebracht. Ihr kennt, aber ich kann es euch vielleicht erklären. Es gibt doch so Autoaufkleber, so ein Fisch hinten drauf. Und Jesus lebt, das habt ihr alle schon mal gesehen. Aber es gibt auch einen Aufkleber, wenn ihr das googeln wollt, könnt ihr das gerne tun. Da steht drauf Koexistenz. Koexistenz. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du Internet hast, hinten jetzt an deiner Technik. Nein, okay. Also es gibt so ein Bild. Das ist auch ein Autoaufkleber und dieses Wort coexist, also zusammenleben, das besteht aus dem Davidstern, aus dem türkischen Halbmond, aus dem Yin und Yang, aus dem Kreuz. Was ist noch dabei? Wer kann mir helfen? Ach, das Peace-Zeichen der Friedensbewegung. Und wenn man diese Bilder zusammen, dann sieht man praktisch dieses Wort Koexistenz. Und das klebt auch manchmal auf dem Autoaufkleber. Wenn du Google Bilder Koexistenz eingibst, hast du es sofort. Und das ist eine Lüge. Es gibt keinen anderen Weg zum ewigen Leben. Auch wenn uns die Gesellschaft klar machen möchte, dass es eine Koexistenz mit anderen Religionen gibt und dass das möglich ist. Jesus hat einen alleinselig machenden Anspruch. Er sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Und dieser alleinselig machende Anspruch durch Jesus wird als Überheblichkeit und als Irrlehre in einer liberalen und toleranten Gesellschaft als nicht tragbar, unhaltbar angesehen. Denn man ist der Meinung, dass viele Wege ins ewige Leben führen, was die Jünger ja predigen sollten, geht hinaus und verkündigt das Leben. Aber Gott sagt, es gibt nicht viele Wege, sondern nur einen Weg. Insofern, falls ihr schon mal bei Markus Kohl zu Hause wart, er hat so ein schönes Bild hängen über dem Frühstückstisch da, der schmale und der breite Weg. Und es gibt nur den schmalen Weg und der heißt Jesus. Wenn wir aber neu geboren sind, wenn wir durch Christus gerettet sind, dann haben wir diese Erkenntnis, dass nur er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und genau darin lag der Auftrag, den die Apostel bekamen, als die Türen geöffnet wurden. Wisst ihr, die Befreiung der Apostel aus diesem Gefängnis, war nicht nur eine Befreiung aus der Gefangenschaft, aus dieser Gefangenschaft des Gefängnisses, was aus Stein und Eisengittern vielleicht bestand, sondern es war eine Befreiung, auch eine geistliche, Befreiung. Und diese geistliche Befreiung hat in einen Auftrag gemündet. Das ist ganz wichtig. Die Apostel sind in erster Linie geistlich auch befreit worden. Und dieser Auftrag gilt auch für uns heute und hat sich nie geändert, für alle Christen. Wir sind ebenfalls berufen, weil wir befreit sind, wie die Apostel. Auch wenn bei dir kein Engel heute